Mein Name ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Hureb. Heute am 4. Oktober ist das Fest des heiligen Franziskus. Und wir setzen in dieser Sendung unsere Reihe Franziskanische Gebetsschule fort mit dem mittlerweile 8. Teil. Auf den heiligen Franz von Assisi geht eine ganze Familie von Orden und Gemeinschaften zurück. Die Franziskaner mit ihren verschiedenen Reformbewegungen wie den Kapuzinern, die Klarissen, die verschiedenen Drittordensgemeinschaften mit den Franziskanerinnen und Laienbewegungen und so weiter. Die franziskanische Familie hat den Festtag ihres Gründers bereits gestern Abend begonnen mit dem sogenannten Transitusfest. Dabei wird der Hinübergang, das Sterben des Franziskus liturgisch zelebriert. Schon in der Kirche ist das ungewöhnlich, für Menschen außerhalb der Kirche ist es vermutlich eher abschreckend. Sei willkommen, Bruder Tod. Unter diesem Thema in der franziskanischen Gebetsschule begrüße ich Schwester Maria Petra Grünert. Sie ist seit 20 Jahren Franziskanerin von Maria Stern für ihren Orden aktiv in der Jugendarbeit. Sie leitet das Jugendwohnheim St. Hildegard am Augsburger Dom. Dazu ist sie Klinikseelsorgerin am Vinzentinum in Augsburg und wird gerne angefragt als Referentin für franziskanische Spiritualität. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Ja, herzlich willkommen und grüß Gott, liebe Frau Fröhlich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch alle Schwestern und Brüder, die zum heiligen Bruder Franziskus dazugehören.
Ja, erstmal Ihnen herzlichen Glückwunsch zum Festtag Ihres Ordensgründers. Sie haben ja eben schon gestern Abend begonnen mit dem Transitusfest. Das ist eine eigene Liturgie für das Sterben des heiligen Franziskus. Wie kam es dazu, dass es so eine eigene Liturgie da eingeführt wurde?
Die franziskanische Familie feiert eben die Sterbestunde des heiligen Franziskus in dieser sogenannten Transitusfeier des Hinübergangs, weil eben Bruder Franziskus selber seine Sterbestunde, ja seinen ganzen Sterbeprozess zusammen mit seinen Brüdern gefeiert hat, wirklich stundenweise mit ihnen gemeinsam Abschied genommen hat und verschiedene Elemente in seinem Sterben auch inszeniert hat. Und in dieser Transitusfeier, jeweils am Abend des 3. Oktober, erinnern wir uns dieser Inszenierung von Bruder Franziskus, hören in Texten aus den Quellenschriften von seinen letzten Tagen und Stunden und feiern das im liturgischen gemeinsamen Beten und Singen und des Lobpreises an sein Sterben, das ja auch an einem 3. Oktober, es war damals ein Samstag, im Jahre 1226 stattgefunden hat. Franziskus ist am Abend nach der ersten Vesper für den Sonntag gestorben und darum feiert die Kirche in ihrer Liturgie seinen Gedenktag eben immer am 4. Oktober jeden Jahres.
Man sagt, nichts ist im Leben sicher, außer dass wir eines Tages sterben. Ich denke, wir können, wenn wir jetzt einmal nachschauen, was Franziskus darin gesehen hat, warum er das wirklich geradezu liturgisch zelebriert hat, auch sein eigenes Sterben. Das hat er ja nicht gemacht, weil er irgendwie besonders von sich überzeugt war, sondern weil für ihn da eine ganz tiefe Wahrheit über die Beziehung mit Gott drin steckt. Und wir freuen uns, wenn wir jetzt mit Ihnen zusammen, Schwester Petra, einfach nachhören können, was uns das auch für unser Gebetsleben sagen kann.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerfamilie, heute Nachmittag, wir wollen beginnen mit einem Gebet und uns einstimmen auf diese Stunde der Betrachtung. Sei willkommen, Bruder Tod, um uns auch von Bruder Franziskus inspirieren und zeigen zu lassen, wie wir selber mit unseren persönlichen Krankheiten, aber auch mit unserem Sterben umgehen lernen können. So wollen wir beten und unseren Blick auf unseren himmlischen Vater richten. Allmächtiger, gütiger Gott, himmlischer Vater, du stürzest die Mächtigen vom Thron und erhebst die Geringen aus dem Staub. So hast du den heiligen Vater Franziskus zur Gleichförmigkeit mit deinem Sohn berufen. Arm und gehorsam folgte er den Spuren des Erlösers und wurde zu einem strahlenden Licht in einer dunklen Welt. Auf seine Fürsprache schenke uns allen die Kraft, den Weg zu gehen, den er uns in der Nachfolge des armen Christus gezeigt hat. und Licht zu bringen in die Finsternis unserer Zeit. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen uns einstimmen mit einem Lied und Bruder Francesco am Beginn dieser Betrachtungsstunde auch mit diesem Lied in unserer Mitte willkommen heißen.
Bruder Francesco, eil nicht vorüber, eile doch nicht so, warte doch lieber.
Der Bruder Franziskus wird ja auch bezeichnet als Bruder immer froh. Und in diesem eben gehörten Lied ist es auch angeklungen, wenn Sie aufmerksam die Strophen mitverfolgt haben. Bruder Franziskus erwartet jeden von uns im Himmelreich und freut sich, uns dort zu begegnen. Was vielleicht aber auch den wenigsten bekannt ist, dass Bruder Franziskus von Anfang an seines Lebens, auch seiner Bekehrungsgeschichte zu Christus, Erfahrungen gesammelt hat, Krankheiten bekommen hat, schwere Krankheiten ertragen musste. So können wir auf den Beginn seines Weges mit Christus auch ein bisschen hinblicken, wo er gerade 20 Jahre alt war, erlebt Franziskus ein Jahr Gefangenschaft im Kerker von Perugia und wird durch dieses mittelalterliche Gefängnisleben als junger Mann auch sehr schwer krank. Und diese Krankheit hat ihn auch persönlich eben in eine Sinnkrise geführt, was wohl der tiefe Sinn seines Lebens im Endeffekt ist, weil er auch dort im Gefängnis erfahren hat, wie schnell ein junges Leben zu Ende sein kann. Er durfte und musste miterleben, wie viele seiner Mitgefangenen, die oft gleich alt waren wie er, eben im Gefängnis auch umgebracht worden sind oder auch infolge von Folter und Krankheit gestorben sind. Bruder Franziskus war als junger Mann schon herausgefordert, in der Begegnung mit Krankheit umgehen zu lernen, aber er war auch konfrontiert mit dem frühen Sterben von Freunden. Und in diesem Gefängnis hat er sicherlich auch immer wieder seine Ängste, ob nicht auch er einer der Nächsten sein wird, der hier zur Folterbank oder zum Richterstuhl geführt wird. Also mit gut 20 Jahren macht Franziskus diese ersten Erfahrungen mit Krankheit und dem nahenden Tod, den existenziell herausfordern und ihn aber auch dann zu dieser Frage kommen lassen, was ist wohl der tiefere Sinn seines Lebens? Also in diese Existenzkrise, die für ihn zur Chance wird, auf einen tieferen Sinn im Leben auf die Suche zu gehen. Und in der Folge dieser Suche begegnet er eben Christus, dem gekreuzigten San Damiano, seiner unfassbaren Liebe, die er erfährt. Und so ein Leben mit diesem gekreuzigten Christus beginnt, mit dem, der die Liebe ist, der Mensch geworden ist und die Liebe des himmlischen Vaters spürbar erfahren lässt. Im Laufe der 20 Jahre, wo Bruder Franziskus als Bettelbruder, als Einsiedler mit seinen Brüdern oder alleine unterwegs ist, erfährt Franziskus weiter die Erfahrung, dass er krank wird, dass er eine Malaria-Krankheit empfängt, dass er einen schweren Leberschaden sich auch zufügt, oft vielleicht auch durch sein strenges Fasten, durch seine anstrengenden Predigtreisen, durch seinen schonungslosen Einsatz für den Herrn, den Menschen die Liebe Gottes zu verkünden. Selbst als er im Heiligen Land und in Ägypten war, zieht sich der junge Franziskus eine Bindehautentzündung zu, die anscheinend nicht mehr ausheilt und im Laufe der Jahre ihn immer mehr erblinden lässt. Er hat ein starkes Augenleiden, wo jeder Sonnenstrahl ihm am Ende seines Lebens auch schmerzt. Und die tiefsten Verwundungen und Schmerzen, die er wahrscheinlich dann erfährt, sind die Wundmale, die er auf dem Berg Laverna mit ungefähr 42 Jahren empfängt, im Jahre 1224, wovon ich in der letzten Sendung im September uns erzählt habe. Diese Wunden an seinen Händen und Füßen, an seiner Herzseite, die auf die fünf Wundmale Jesu Christi hinweisen, haben Franziskus tiefen Schmerz erfahren lassen und natürlich auch seine Krankheit, sein Leiden verstärkt. Und trotz all dieser Krankheiten und Schmerzen hat Franziskus sich nicht zurückgezogen, um sich zu schonen. Nein, er war als Pilger weiter unterwegs, um den Menschen die Liebe Gottes zu verkünden, aber auch durch sein Sein, durch seine Werke zu zeigen. Ihm war es lieber, in den Werken durch sein Tun zu predigen, als nur durch Worte. So ist Franziskus als Pilger unterwegs, auch als kranker Mensch. Er gibt Zeugnis davon auch, dass er als kranker Mensch den Herrn bezeugen und verkünden kann. Dass er auch in seiner Krankheit sich nicht nur um sich selbst dreht und sich zurückzieht, sondern auch in seinen Grenzen und seiner Krankheit liebevoll mit anderen umgeht. Er schont sich nicht, einfach von Ort zu ziehen. Und je schlimmer die Krankheiten sind oder seine Beschwernisse, nimmt er auch seine Brüder mit zur Hilfe oder lässt sich auf einem Esel führen. Ja, dieser Bruder Franziskus, er war in seiner Krankheit, in seinem Leid, lange als Pilger unterwegs. Und ich möchte Sie einladen, beim nächsten Lied, das wir hören, wie Franziskus als Pilger unterwegs ist, auch vielleicht in Ihr eigenes Leben zu schauen. Wie gehe ich mit meinen eigenen Krankheiten um? Wie verhalte ich mich? Was hilft mir? Habe ich Menschen, die mir in meiner Krankheit zur Seite stehen? Oder kapsle ich mich selber ab? Wie gehe ich bis jetzt mit meinen Krankheiten und Leiden um, mit meinem Schmerz? Und was kann ich vielleicht vom Bruder Franziskus in dieser Situation lernen? Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen, wir blicken auf Bruder Franziskus, wie er mit seinen Krankheiten und Leiden umgeht und wie er dabei die Initiative behält. In der letzten Sendung haben wir auch gehört, dass Bruder Franziskus nach dem Empfang seiner Wundmale, die mir auch Schmerzen bereitet haben, einerseits in den Lobpreis Gottes auf dem Laverna eingestimmt hat und seinem Begleiter, dem Bruder Leo, auch eine Segenskarte, einen persönlichen Segen zugesprochen hat. Franziskus behält in seiner Zeit der Krankheiten diese Segensgesten bei, dass er Menschen empfängt, die zu ihm kommen, für die er da sein will mit seiner Liebe und sie segnet, wo er auch seinen Segen weiter schickt an einzelne Brüder oder auch an Schwester Clara und ihre Schwestern. Franziskus ist ein Segneter, der über andere das Gute ausspricht und ihnen das Gute wünscht, was auch das Wort Benedizere, Gutes sagen, bedeutet. Franziskus, er spürt im Laufe der Monate, dass er immer schwächer wird und er lässt sich einige Zeit bei den Schwestern der heiligen Clara in San Damiano in einer kleinen Gartenhütte pflegen von den Schwestern. Er ist fast erblindet, ehe der Sonnenstrahl dieser wärmenden südlich-italienischen Sonne, die wir gerne genießen, schmerzt ihn. Er hält sich die meiste Zeit im Dunkeln der Hütte auf. Diese Dunkelheit von außen seines Leibes kann auch immer wieder auch zu Zweifeln und Fragen führen. Aber auch in dieser Zeit dieser Dunkelheit und des Schmerzes vollbringt Franziskus eines der schönsten Gebete und Gedichte, den berühmten Sonnengesang, den er dort in seiner großen Krankheit im Garten von San Damiano dichtet und der vielleicht vielen von uns auch bekannt ist im Text und auch in den verschiedenen Liedüberlieferungen. Franziskus, er richtet in seinem Krankheit und in seinem Leid seinen Blick weiterhin auf Gott, der für ihn die Liebe ist, auf Jesus, auf den Vater, der die Schöpfung wunderbar geschaffen hat zur Freude von uns Menschen und der sich selbst als kleiner Bruder Franziskus als ein Teil dieser großen, wunderbaren Schöpfung sieht. Der reiht sich ein in die Geschwisterlichkeit der Schöpfung, wo er Bruder Sonne, Schwester Mond, Schwester Wasser, Bruder Feuer mit diesen geschwisterlichen Bezeichnungen betitelt. Bruder Franziskus erpreist den Schöpfer in seiner Krankheit, weil er einfach auch im Blick auf sein Leben dankbar ist, so viel Gutes auch erfahren zu haben und dass Krankheit nicht das Letzte ist. Franziskus spürt, dass sich die Kräfte schwinden und er lässt sich von San Damiano wieder vielleicht zurückbringen in den Palast des Bischofs, wo er auch von den Brüdern gepflegt wird. Aber als er dann vom Arzt eine klare Auskunft erhält, dass er vielleicht nur noch wenige Wochen lebt und etwa Ende September, Anfang Oktober sterben wird, da hat Franziskus die große Sehnsucht, sich an den Ort zurückbringen zu lassen, wo sein Weg mit Jesus begonnen hat, hinunter zur Porciuncula-Kapelle, seinen geliebten Ort, sein kleines geliebtes Marienheiligtum, wo er vor über 25 Jahren diesen Ruf aus dem Evangelium hörte, als Jesus seine Jünger aussendet, zu zweit die frohe Botschaft den Menschen zu bringen, nichts auf den Weg mitzunehmen. Franziskus, er lässt sich nachfragen von seiner Heimatstadt Assisi hinunter in die Ebene. Und auch hier auf diesem Weg, wo er auf einer Bahre getragen wird von seinen Brüdern, erinnert er sich an die Wichtigkeit der Segensworte und der Segensgesten. Und so lässt sich Franziskus auf halbem Weg zwischen Assisi und dem Heiligtum von Porciuncula mit der Bahre absetzen, die Bahre so drehen, dass er seinen Blick fast erblindet auf seine Heimatstadt Assisi richten kann. Und er spricht noch einmal ein Segensgebet über seine geliebte Heimatstadt und über all die Menschen, die dort leben oder eines Tages auch kommen werden. Und diese Worte sind uns überliefert, die ich uns gerne auch zu Gehör bringen möchte. Franziskus betet in der Nähe des Hospiz von San Salvatore folgendes Segensgebet im liebenden Blick auf seine Heimatstadt. Herr, ich glaube, dass diese Stadt einst Ort gottloser Menschen war. Jetzt aber sehe ich, dass es der überströmenden Fülle deiner Barmherzigkeit gefallen hat, ihr den Reichtum deines Erbarmens zu offenbaren. Durch deine Güte allein hast du sie erwählt als die Heimat derer, die dich in Wahrheit erkennen, die deinen heiligen Namen die Ehre geben und der ganzen Christenheit den Wohlgeruch ihres guten Rufes und ihres Lebens nach dem Evangelium zeigen. Darum bitte ich dich, Herr Jesus Christus, sieh nicht auf unsere Undankbarkeit, sondern gedenke stets der überströmenden Fülle deines Mitleids und gewähre, dass diese Stadt immer Heimat derer sei, die dich in Wahrheit erkennen und deinen heiligen Namen verherrlichen. Amen. So ist uns dieser Segen von Franziskus überliefert, so wie eben der Segen auf dem Pergament für Bruder Leo, für Schwester Clara oder Bruder Bernhard, aber auch in seinem Testament, das Franziskus in seiner Krankheit diktiert hat, in seinem großen Testament, spricht er auch den Segen über seine Brüder aus, dass sie ihn nicht vergessen. Franziskus in seiner schweren Krankheit und bis kurz vor seinem Tod, er will allen seinen Willen immer wieder kundtun. Und wie tut er es? Die modernen Medien von heute hat er nicht zur Verfügung. Franziskus diktiert bis kurz vor seinem Tod viele Briefe und Schriften an die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, an die Lenker der Völker, also an die Staatsmänner, an die Priester und Kleriker der Kirche, an seine Schwestern und Brüder in den Orden, an alle Gläubigen, die auf Jesus Christus getauft sind. Franziskus ist wirklich bemüht, mit all seinen Kräften seinen Willen, seinen Brüdern und Schwestern und der Welt kundzutun. Das, was er von Gott erfahren hat, will er ihnen weitergeben. Franziskus hat sich oft gefragt, wer ist dieser Gott in seinem Leben und wer ist er, dieser kleine Wurm, dieser kleine Bruder? Diese Worte Deus meus et omnia, mein Gott und mein Alles, haben Franziskus geprägt und auch Kraft gegeben, immer wieder den Blick auf Gott zu richten in seiner Krankheit, in seinen Grenzerfahrungen. Und immer wieder sich diese Frage zu stellen und sich bewusst zu machen, wer bin ich und wer ist Gott in meinem Leben? Lassen wir seine Worte auch im kommenden Lied in unser Herz hinein und nehmen wir die Fragen von Franziskus auch in unsere persönliche Betrachtung, in unser persönliches alltägliches Beten mit hinein.
Heute ist das Fest des heiligen Franziskus von Assisi und wir setzen in dieser Senderei Spiritualität bei Radio Horeb unsere franziskanische Gebetsschule fort. Achter Teil mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Schwester Petra beschreibt uns, wie Franziskus im Angesicht des Todes in einen wahren Jubel ausbricht und was das für uns bedeuten kann. Wir hören jetzt die Fortsetzung ihrer Gedanken.
Liebe Schwestern und Brüder in der franziskanischen Familie und die ganze Hörerfamilie von Radio Horeb. Franziskus befindet sich nun in den letzten Tagen vor seinem Sterben in Portiuncula, dem Ort, wo alles begonnen hat mit ihm, mit seinen Brüdern, mit Schwester Clara, wo auch die große Liebe und Barmherzigkeit Gottes in der Vergebung seiner Sünden erfahren hat, wo eine große Liebe zu Maria, der Mutter Jesu, entwickelt hat. Dort unten will Bruder Franziskus sterben und Bruder Tod empfangen. Und als er dort unten ist, in einem seiner letzten Lebenstagen, erfährt er nun plötzlich, dass Franziskus ja der große Friedensstifter war, ein Streit entstanden ist oben in Assisi, in seiner Heimatstadt, zwischen den zwei obersten Autoritäten, zwischen Bischof Guido, der am Anfang seines Bekehrungsweges auch gestanden hat, und dem Bischof seiner Stadt. Wahrscheinlich geht es um Besitzstreitigkeiten und Zuständigkeiten, aber Franziskus schmerzt es in tiefer Seele, im tiefsten seines Herzens, dass gerade diese zwei Autoritäten nun zum Ende seines Lebens miteinander in Streit liegen. Franziskus, der immer wieder Gutes tun will, den Frieden vermittelt hat, auch immer wieder Gutes ausgesprochen hat, auch den Segen über die Menschen, die ihm begegnen, er greift nun zu einem Schritt, in dem er seinem Sonnengesang eine neue Strophe hinzufügt. Eine Strophe, wo es um Frieden und Versöhnung geht, die wie folgt lautet: Gelobt seist du, mein Herr, für jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Trübsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir höchster werden sie gekrönt. Franziskus fügt den bisherigen Strophen über die Geschöpfe diese Versöhnungsstrophe an. Und nun bittet er seine Brüder, jeweils zu zweit zum Bischof von Assisi und zum Bürgermeister zu gehen und in seinem Auftrag ihnen den Sonnengesang vorzusingen, mit der Bitte um Versöhnung. Und es geschieht dieses große Wunder, dass sowohl der Bürgermeister als auch der Bischof beim Anhören des Sonnengesangs mit dieser neu hinzugefügten Strophe der Versöhnung und des Friedens tief im Herzen angerührt werden. Denn der Sonnengesang ist ein Gebet auf Gott, den Vater, ausgerichtet und er richtet den Blick von beiden, vom Bischof und vom Bürgermeister, hin auf Gott als die höchste Autorität und sie beginnen sich zu versöhnen, einander zu vergeben und wieder den Frieden zu schließen. diese Friedensinitiative durch den Sonnengesang in den letzten Tagen vor dem Hinübergehen des heiligen Franziskus aus unserer Welt in die himmlische Welt, können wir auch lernen, wie wichtig es ist, im Frieden auf den eigenen Tod, auf das Sterben hinzugehen zu können, dass wir den Frieden im eigenen Herzen haben, in unseren Familien, aber auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften. Der Friede, das höchste Gut, liegt Bruder Franziskus sehr am Herzen. Und wir wissen es vielleicht auch aus Erfahrung, dass oft Menschen lange, wochenlang, tagelang nicht sterben können in schwerer Krankheit, weil sie in der Tiefe ihres Herzens mit etwas noch nicht versöhnt sind. Auch das dürfen wir von Bruder Franziskus lernen im Umgang mit unseren Krankheiten, mit unserem Tod, der uns ja so sicher ist, wie dass Franziskus gestorben ist, dass wir lernen, in Frieden miteinander auseinanderzugehen, um leichter sterben zu können. Und Bruder Franziskus, er weiß, dass die Stunde seines Todes kommt, und er fügt weiter eine letzte Strophe dem Sonnengesang hinzu, wo er diesen Tod, der unausweichlich für jeden Menschen, auch für mich und für sie ist, auf ihn zukommt. Und er heißt ihn willkommen als Bruder Tod. Eine ganz neue Ausdrucksweise, dieses Faktum des Sterbens als Bruder zu bezeichnen. Und er dichtet die letzte Strophe des Sonnengesanges wie folgt. Gelobt seist du, mein Herr, für unseren Bruder den leiblichen Tod. Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. Selig jene, die er finden wird in deinem heiligsten Willen. Denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Für Bruder Franziskus ist der Tod sozusagen eine Tür, ein Tor zur Ewigkeit, zur Begegnung mit seinem geliebten Gott, mit Jesus, der ihn erlöst hat am Kreuz, mit dem Vater, dem er sich ganz anheim gegeben hat. Für Franziskus ist der Tod der Hinübergang zum Vater, zur Begegnung mit Gott. Aber er ist auch ganz knallhart, könnte man heute sagen, dass er sagt, wer nicht in diesem heiligen Willen Gottes stirbt, der verdammt sich selber, dass er eben nicht diese Gemeinschaft mit Gott, mit der Liebe Jesu nach seinem Sterben hat. Wir selber, jeder von uns hat es in der Hand, wie wir uns entscheiden, ob wir im Willen Gottes sterben und leben wollen oder ob wir uns gegen Gottes Willen verschließen und stellen. Diese letzte Strophe vom Sonnengesang heißt Bruder Franziskus seinen Tod willkommen als seinen Bruder. Er sehnt sich ja sogar hinüberzugehen, erlöst zu werden von den Schmerzen seiner Krankheit, um wirklich bei Christus im Paradies zu sein, im himmlischen Reich Gottes. Ich lade Sie ein, beim Hören des Sonnengesanges, den Franziskus kurz vor seinem Sterben sich von seinen Brüdern noch einmal vorsingen ließ, einzuschwingen in diese Haltung des Lobpreises, des Dankes für die einzelnen Elemente der Schöpfung, zu denen auch wir gehören, auch der Friede, die Versöhnung und Bruder Tod. Und ich lade Sie ein, auch beim Hören vielleicht sich einzustimmen, wie setze ich mich mit meinem persönlichen Sterben heute schon auseinander? Verdränge ich dieses Thema oder will ich mich auch innerlich vorbereiten, sodass ich vielleicht auch jederzeit von Jesus heimgerufen werden kann? Wenn wir in die Nachrichten der vergangenen Tage immer wieder schauen und hören, da begegnen uns Nachrichten, dass Menschen plötzlich von jetzt auf dann mitten aus ihrem Leben gerissen werden. Ob es durch Terroranschläge sind oder durch irgendwelche Schützen von einem Hochhaus auf ein Konzert wie in Las Vegas. Plötzlich kann unser Leben zu Ende sein. Bin ich denn jeden Tag vorbereitet und bereit, mit meinem Gott auch in Begegnung treten zu können? Bin ich allzeit bereit, hinüberzugehen, sodass mich ein plötzlicher Tod nicht überraschen kann? Bin ich versöhnt mit mir, mit meinem Nächsten und mit Gott, dass ich mich auch freuen kann auf das Hinübergehen in die Ewigkeit. Ich lade uns ein, uns inspirieren zu lassen vom Lobpreis der Geschöpfe des heiligen Franziskus, das uns auch helfen kann, in Dankbarkeit auf unser Leben zu blicken.
Höchster allmächtiger, gütiger
Herr. Der Sonnengesang des heiligen Franziskus, gesungen von Bruder Roland Faustin, heute am Gedenktag des heiligen Franziskus von Assisi. Wir setzen in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb unsere franziskanische Gebetsschule mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg fort. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt die Gelegenheit, auch anzurufen in dieser Sendung mit Ihren Fragen unter 089 517 008 008. Die Nummer zu dieser Sendung 089 517 008 008. Wir haben eben im Sonnengesang gesungen gehört: Sei gepriesen, o Gott, für unseren Bruder, den Tod, dem kein Mensch je entrinnt und der uns vor Gottes Angesicht bringt. Also die Strophe, mit der wir uns heute mit Schwester Petra besonders beschäftigen, das Thema Sterben, und das Sterben des Franziskus mündet in einen großen Lobgesang. Die franziskanische Familie feiert das seit gestern, hat es gestern gefeiert mit dem Transitusfest, noch in einer eigenen Liturgie. Schwester Petra, erstmal danke für die Gedanken zum Thema heute. Und ich habe da so gedacht, ja, der heilige Franziskus als Mann des Mittelalters war wirklich eingetaucht in die Schöpfung. Er lebte hautnah mit, hat oft auf dem Boden geschlafen, nur in eine Decke gehüllt. Bei uns sieht das ganz anders aus. Unser Alltag pendelt zwischen Haustür und Auto und Bus, Supermarkt oder Büro hin und her, so ungefähr. Wenn wir schlafen, dann in einem weichen Bett, oft mit geschlossenen Fenstern. Hin und wieder gibt es einen Spaziergang, ein wenig raus in die Natur vielleicht mal. Aber das war's dann auch. Und wenn wir sterben, dann ist es vielleicht daheim in den eigenen vier Wänden, möglicherweise in einem Klinikbett. Man fragt sich, hat der Sonnengesang auch uns etwas zu sagen?
Ich glaube schon, dass der Sonnengesang uns einladen will, auf die wesentlichen Elemente, die uns im Alltag begegnen, neu aufmerksam zu werden oder achtsamer zu werden. Ich kann mich erinnern, als junge Schwestern, vor genau 20 Jahren, wurde ich zu Exerzitien in die Schweiz damals geschickt vor meiner Einkleidung zu Pater Anton Rotzetter, und beim ersten Gespräch sagte er zu mir als junge Frau: Gehen Sie doch einfach mal hinaus in die Natur, setzen Sie sich auf eine Bank und lassen Sie sich von der Sonne streicheln. Dieser Impuls ist mir bis heute in Erinnerung, weil ich mich zu Anfangs ehrlich gesagt geärgert habe, damals als junges Mädchen: Jetzt soll ich mich bei Exerzitien auf eine Bank setzen und mich von der Sonne streicheln lassen. Aber es ist nach 20 Jahren mir immer noch so präsent, weil ich dann einfach auch diese Übung gemacht habe, wirklich ganz sich bewusst auf eine Bank zu setzen, im Garten oder an einer anderen Stelle, und mal ganz bewusst die Sonnenstrahlen zu spüren im Gesicht, auf der Haut, und auch so ein Geschenk der Liebe Gottes ein Stück weit da auch zu erfahren. Gott will mich durch die Sonne liebevoll streicheln, erwärmen, das Gesicht erhellen. Das bleibt mir bis heute in Erinnerung, und ich möchte auch gerne ein paar Gedanken weitergeben zu einer praktischen Umsetzung des Sonnengesangs. Diese Gedanken stammen von der Franziskanerin Christina Mülling vom Kloster Siesen, die sie auch veröffentlicht hat, wo sie einfach auch zu den einzelnen Strophen uns ein paar Fragen an die Hand geben will, wie wir in unserem Alltag mit dem Sonnengesang auch unser Leben anschauen können. Im Blick auf Bruder Sonne gibt sie diese Anregung, sich einfach eben von der Sonne bescheinen zu lassen und sich zu fragen: Wer ist denn für mich wie eine Sonne in meinem Leben? Oder wem bringe ich Wärme und Licht in sein Leben? Oder wenn ich am Abend einen Blick an den Nachthimmel tue, wenn die Wolken weg sind und auf Sterne, Schwester Mond und die Sterne schaue, da ist ja der Sternenhimmel schon seit alters her auch ein Bild für Orientierung. Die Menschen haben sich an den Sternbildern orientiert, Die Sterne sind ein Zeichen der Hoffnung in dunkler Nacht, dass sie Orientierung schenken. Ich kann mir auch da die Frage stellen, was gibt mir denn in meinem Alltag neue Hoffnung? Oder woran orientiere ich mich in meinem Leben? In Erinnerung, im Blick auf Mond und Sterne können mir diese Fragen im Alltag auch immer wieder kommen. Oder wenn ich auf Bruder Wind und Luft und Wolken schaue, die sehr unterschiedlich uns ja begegnen, kann ich im Alltag auch ganz bewusst, auch in der Stadt, einmal 5 Minuten bewusst ein- und ausatmen, den Atem wahrnehmen, entweder die gute Luft auf dem Land oder auch zu merken, wie verschmutzt unsere Luft in den Städten ist. Ich kann mich auch ganz bewusst einmal dem Wind aussetzen, wenn ich vor das Haus trete, oder mich auch fragen, was tue ich in meinem Alltag, um auch die Luft, die mich umgibt, reinzuhalten. Oder gibt es Situationen in meinem Leben, wo mir manchmal die Luft wegbleibt? Oder im Blick auf andere, gebe ich anderen genügend Raum und Luft? So Fragen kann ich im Alltag mir stellen, im Blick auf diese einzelnen Elemente des Sonnengesangs, im Blick auch auf Schwester Wasser, kann ich mal ganz bewusst einen Schluck Wasser zu mir nehmen und langsam trinken. Oder wenn es jetzt wieder die Regentage im Herbst kommen, mich bewusst einmal in den Regen stellen, vielleicht auch ohne Regenschirm, oder den Regen beobachten von einem offenen Fenster aus, wie er herunterfällt vom Himmel. Und ich kann mir auch die Frage persönlich im Alltag stellen, wie gehe ich mit Schwester Wasser, wie gehe ich mit dem Wasser sorgsam um? Bei uns läuft es ja wie selbstverständlich aus dem Wasserhahn, wenn ich aufdrehe. Wenn ich aber in andere Erdteile blicke, in andere Länder, ist es nicht selbstverständlich, dass man sofort trinkbares Wasser zur Verfügung hat. Ich kann mich auch fragen, aus welcher Quelle lebe ich in meinem Alltag? Was ist für mich eine Lebensquelle? Wenn ich den Blick beim Sonnengesang auf Bruder Feuer nehme, kann ich mich auch beim Entzünden einer Kerze in dieses Licht des Kerzenscheins stellen oder mich bescheinen lassen und die Flamme betrachten, wie sie lebendig flackert an der Kerze. Dieses Feuer ist ein Zeichen für Begeisterung und ich kann mich auch fragen, von was bin ich begeistert? Für wen oder was bin ich Feuer und Flamme? Was erleuchtet mein Herz? Und jetzt gerade im Blick auch auf Erntedank, das wir in den vergangenen Sonntag ja überall oder fast überall gefeiert haben, der Blick auf unsere Schwester Mutter Erde, kann ich mich auch fragen, wie ich mit der Erde, mit dem Boden umgehe. Wer noch beweglich ist, kann ja auch den Versuch machen, im eigenen Garten sich einmal auf den Boden zu legen, sich tragen zu lassen. Diese Übung aber auch vielleicht im eigenen Haus, in einem Zimmer machen. Ich kann in diesen goldenen Herbsttagen auch bewusst die Blumen und die Bäume betrachten und anschauen und einfach auch dankbar dafür sein, auch für die Früchte der Bäume. Oder ich kann noch eine Herbstblume pflücken und jemandem damit eine Freude machen, sie jemand schenken. Aber ich kann mich auch fragen, im Blick auf Schwester Mutter Erde, was ist mir persönlich wichtig? Wie kann ich mich einsetzen für die Erhaltung und für die Schöpfung? Was kann ich da ganz konkret tun? Das schaut bei jedem von uns ganz unterschiedlich vielleicht aus. Und ich kann mich auch fragen, im Blick auf Mutter Erde, was trägt mich oder erhält mich am Leben in meinem Alltag? Und dann kann ich auch zur Strophe gehen, wo ich den Herrn preise für all jene, die verzeihen und in seiner Liebe sind und Krankheit ertragen und Drangsal und mich auch ganz konkret im Alltag fragen, lebe ich mit jemand aktuell im Streit? Kann ich anderen verzeihen und will ich das? Oder bin ich nachtragend? Bete ich für den Frieden in meinem Herzen, in meinem Umfeld, in der Welt, in unserer Familie, in unseren Gemeinschaften? Was kann ich für den Frieden tun, für Versöhnung? Und wie gehe ich persönlich mit Krankheit um, meiner persönlichen Krankheit, Krankheit anderer? Wie begegne ich kranken Menschen? Und Bruder Tod kann am Ende uns auch wirklich herausfordern. Allerheiligen feiern wir im nächsten Monat. Wir besuchen unsere Gräber. Bete ich in meinem Alltag zum Beispiel für verstorbene Familienangehörige und Freunde oder für die Opfer der aktuellen Anschläge? Was bedeutet mir auch mein persönlicher Glaube an die Auferstehung Jesu? Und wie gehe ich im Blick auf meinen Tod auch mit meiner Schuld um?
Also es gibt viele Anknüpfungspunkte, die wir trotzdem haben können, auch wenn wir oft mehr von Menschen geschaffenem umgeben sind als von Gott geschaffenem. Aber wir können immer wieder hinaufschauen und viele Menschen sind ja auch sehr, sehr berührt von der Natur, sehr ansprechbar weiterhin darauf, vielleicht eben deshalb, weil sie uns mit unserem eigenen Geschaffensein so in Kontakt bringen. Ich möchte nun Frau Pavel Haar begrüßen aus der Nähe von Schwäbisch Hall. Grüße Sie, Frau Pavel Haar.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich und grüß Gott, Schwester Petra. Hören Sie mich gut so?
Ja, wir hören Sie gut.
Ja, ich bin seit vielen Jahren verbunden mit Franziskus und auch mit der heiligen Clara. Und finde, es gibt so wunderbare Anknüpfungspunkte dieser Leben auch zu unserem Leben in unserer Zeit und auch trotz unserer Zeit. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich gerade aus Laverna zurückgekommen bin und bei Ihrem ganz besonders gehaltvollen und schönen Vortrag ist bei mir immer noch diese Frage, wie lässt sich denn dieser scheinbare Bruch erklären, diese Liebe des Franziskus zur Schöpfung, zu allen Wesen, zu allem, was lebt und gleichzeitig die Art und Weise, wie er mit sich selber und seinem Leib umgegangen ist. Soweit ich es weiß und es mir überliefert wurde, war das nicht sehr gut und er hat den Leib auch, glaube ich, einmal den Bruder Esel genannt. Können Sie dazu etwas sagen, Schwester Petra?
Also eben, das ist dieser Ausdruck von Bruder Esel, dass er auch am Ende seines Lebens Bruder Esel um Verzeihung bittet, also seinem eigenen Leib, dass er eben schlecht mit ihm umgegangen ist. Also Franziskus hatte eben auch die Erfahrung gemacht, dass er seinen Leib oft nicht geschont hat und hat ihn dann auch mit dieser brüderlichen Bezeichnung Bruder Esel bezeichnet. Und soweit mir das bekannt ist, sieht er das auch am Ende seines Lebens ein, wo er Bruder Esel einfach auch um Verzeihung bittet, dass er ihn schlecht behandelt hat.
Hm. Ja, danke schön, Frau Pavel Hark. Danke für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen und dann auch noch Ihnen einen schönen gesegneten Festtag. Der Laverna ist natürlich ein wunderbarer Ort, der Ort der Stigmatisierung des Franziskus. Ich begrüße noch eine weitere Hörerin aus der Nähe von Nürnberg, die anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen. Nein, ich höre, sie hat inzwischen aufgelegt. Tut mir leid, dass Sie vielleicht zu lange gewartet haben. Schwester Petra, noch ganz zum Schluss. Wir sind oft eben von diesem Menschengeschaffenen mehr umgeben als von dem Gottgeschaffenen. Deshalb wahrscheinlich für uns umso wichtiger, wenn wir jetzt auch mit Franziskus gehen, einmal wirklich hinauszugehen und einfach ins Betrachten zu gehen, so wie Sie das gesagt haben, sich mal von der Sonne streicheln lassen oder Ähnliches.
Also einerseits kann uns einfach die Natur helfen, in der wir auch einfach unserem Schöpfer begegnen können. Für Franziskus war einerseits das Buch der Schöpfung ein ganz wichtiger Hilfepunkt, sich auch in die Begegnung Gottes zu begeben. Und das zweite eben das Buch der Heiligen Schrift, das Evangelium, wo Jesus zu uns sprechen will. Und diese zwei Bücher, die Schöpfung und die Heilige Schrift, das Evangelium, war für Franziskus das, was ihn von Jahr zu Jahr immer mehr durchdrungen hat. Und er wurde ja von Jahr zu Jahr auch einfach Christusähnlicher, dass er immer mehr Jesus kennengelernt hat, wie er gelebt hat, ihm immer ähnlicher wurde im Umgang mit den Menschen, in der Liebe, die er auch weitergeschenkt hat. Und es ist ja auch eigentlich unsere Aufgabe oder die Einladung, unsere Berufung als getaufte und gefirmte Christen, auch mitten in der Welt, einfach Jesus ähnlicher zu werden, dem wir ja nachfolgen wollen. Und Franziskus ist es im Laufe der Zeit gelungen, einfach ihm immer ähnlicher werden, bis hinein in den Empfang der Wundmale.
Vielen Dank, Schwester Petra, dass Sie an dem Festtag Ihres Ordensgründers Zeit für uns hatten, für die Franziskanische Gebetsschule bei Radio Horeb. Herzlichen Dank. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Sollten Sie andere Teile der Franziskanischen Gebetsschule nachhören möchten, im Podcast von Radio Horeb finden Sie die Sendungen unter www.horeb.org. Auf Wiederhören.